Gut. Also das Hohelied der Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste, alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und damit Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf, prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenreden verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich sind das unglaublich schöne Worte und in gewisser Weise wahrscheinlich auch eins der wichtigsten oder fundamentalen Passagen in der Bibel. Die Liebe ist essentiell für Christen. Ich denke, jemand, der nicht lieben kann, wird es sehr schwer haben, die Liebe Gottes und die Liebe Jesus zu verstehen. Wie soll man das auch machen? Paulus sagt uns hier nochmals, dass am Ende, vielleicht am Ende unseres Lebens, am Ende, wenn alles aufhört, nur noch drei Sachen wirklich bleiben, sozusagen das Extrakt. Das ist der Glaube. Wir wissen, dass der Berge versetzen kann, zumindest theoretisch. Das ist die Hoffnung, die ja bekanntlich zuletzt stirbt. Und es ist die Liebe. Und von all diesen dreien ist aber die Liebe die wichtigste. Warum? Warum ist die Liebe denn so wichtig? Weil ich denke, dass die Liebe deswegen so wichtig ist, weil sie alles ineinander vereint. Sie ist langmütig und gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie muss nicht angeben, sie bläht sich nicht auf. Sie muss sich nicht einen schönen Anzug anziehen, wie ich jetzt, damit man wichtig aussieht, sondern sie ist einfach naturbelassen sozusagen. Die Liebe handelt nicht ungehörig und sie sucht ihren Vorteil nicht. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und sie trägt das Böse nicht nach. Und nur die Liebe freut sich über und nur die Liebe freut sich nicht über das Unrecht, sondern sie freut sich eben an der Wahrheit. Da fällt mir spontan die Textstelle an, als Pilatus Jesus fragt: Was ist Wahrheit? Jesus ist Wahrheit. Und nur die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Und sie hört niemals auf. Wow, Unendlichkeit. Die Liebe ist sozusagen unsterblich, so wie Jesus und Gottes Liebe an uns eben auch unsterblich ist. Und das, denke ich, haben wir vielleicht in unterschiedlichen Weise auch persönlich alle mal erlebt. Vor allen Dingen, wenn man daran denkt, liebgewonnene Menschen verloren zu haben. In der Liebe leben sie weiter. Meistens für immer, in unseren Herzen, aber eben auch nach unserem Tod in Herzen anderer, die uns überleben. Das heißt, die Liebe stirbt nicht, auf welche Weise auch immer. Sie lebt weiter durch uns, durch verschiedene Menschen. In der Bibel sind viele Textstellen enthalten, die sich mit Liebe befassen. Und deswegen habe ich gedacht, ich zitiere einfach nochmal einige. die uns die Liebe und die Bedeutung in Erinnerung rufen. Und da möchte ich so ein paar Sachen dazu noch sagen. Als erstes der Hinweis, dass Jesus selber uns die Bedeutung der Liebe auch in anderen Bibelpassagen gegeben hat. Und da habe ich Markus 12, 28 bis 31 rausgesucht. Und da steht geschrieben, ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört. Jesus war am Argumentieren oder am Diskutieren mit Schriftgelehrten. Und da bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihm hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Gott. Das ist aus der Einheitsübersetzung, in der ich vorlese. Darum sollst du den Herrn, dein Gott, dienen. Lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites Gebot kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Im Grunde genommen als Ergänzung, was wir ja im Hohen Lied wissen, die Liebe ist wichtig. Die Liebe ist nicht etwas, was irgendwann kommt, nachdem wir gearbeitet haben, nachdem wir eine Liste abgearbeitet haben, die wir uns selber auferlegt haben oder vielleicht auch andere uns auferlegen, sondern die Liebe ist da, bevor alles andere überhaupt losgeht. Gott hat uns aber auch mit vielen anderen Bibelstellen, denke ich, einige Hinweise gegeben, wie wichtig Liebe führen ist. So zum Beispiel in Johannes 15. Und ich lese mal Vers 9, 12, 13, 17 hintereinander weg, um das so ein bisschen deutlicher zu machen. Da steht geschrieben, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Im 1. Johannes 3, 11 und 23 steht, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Im 1. Johannes 4, 7 bis 12 steht über die Vollendung des Glaubens in der Liebe Folgendes. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Hier einfach nochmal vielleicht das als Vergegenwärtigung. Im Grunde genommen sagt es war jetzt der Vers 10, dass wir Gott gar nicht lieben können, sondern dass die Liebe eigentlich perfektioniert ist in der Liebe Gottes an uns. Was wir dann zurückgeben, denke ich, ist aus Gottes Sicht nicht Liebe, weil wir einfach Stückwerk sind, wie im Hohen Lied auch schon. Und dass nur durch Jesus dieses Stückwerk vollendet, vollkommen wird. Und dann im Vers 11 geht es weiter. Liebe Brüder und Schwestern, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Ralf Mühle hat in seinen Vorträgen und in einem Seminar, was ich ja auch, wie wahrscheinlich alle von uns, sehr genossen habe, den treffenden Hinweis gegeben, dass sich jede Gemeinde fragen sollte, was passieren würde, wenn sie es nicht mehr gäbe. Was passiert für uns speziell? Was passiert, wenn wir nicht mehr hier sind? Was passiert mit der Gemeinde Christi, wenn sie nicht mehr da ist? Und was passiert mit der Stadt Hamburg, mit dem Bezirk Wandsbek, wenn wir nicht mehr da sind? Ich denke, wenn nichts anderes, dann sollten wir doch mit gehobenen Haut sagen können, dass ein Stück Liebe aus der Stadt verschwindet. Und zwar Liebe, die nichts kostet. Und das, denke ich, ist in der heutigen Gesellschaft, wo irgendwie alles finanziell messbar ist, ist einfach selten, ist eine Rarität. Etwas, was nichts kostet, das ist eine Ulrike gesehen, wenn etwas umsonst vergeben wird, das dauert 3 Sekunden und dann sind die Dinger weg. Wenn sie dafür 20 Euro benutzt hätte oder 50 Euro genommen hätte, hätte das wahrscheinlich etwas länger gedauert. Wir können etwas anbieten, was nichts kostet, so wie Jesus uns auch etwas angeboten hat, was nichts kostet. Wir brauchen dafür nichts bezahlen. Sicherlich gehört es zu den Aufgaben einer Gemeinde, dass man sich nicht nur als bekennende, liebende Gemeinde bezeichnet, dem müssen auch Taten und Aktionen folgen. Das ist völlig klar. Dennoch sollten wir, denke ich, nicht den Fehler machen, dass wir die Prioritäten falsch setzen, dass wir in blinden Aktionismus rausstürmen und die Welt bekehren wollen und das Wesentliche nicht verstehen, nämlich die Liebe. Und da erinnere ich mich an meine ersten Jahre als junger, wiedergeborener Christ, wo, denke ich, immer eine sehr starke Betonung auf bestimmte Aspekte des Christentums gelegt wurden, auf eine sehr aktive Auslegung des Christentums. Da war das Evangelisation wichtig, das regelmäßige Bibellesen, die Opfergabe an die Armen, das regelmäßige Erscheinen bei Andachten, Bibelkreise unterhalten und so weiter. Das war sehr stark im Vordergrund. Und ich denke, wir sind uns einig, dass das alles wichtige Elemente sind, die eine Gemeinde ausüben sollte. Aber ich denke, dass das eben erst kommt, wenn die Liebe da ist und wenn die Liebe verstanden wurde. In Markus 12 steht davon eben nichts. Da steht nichts von geben, evangelisieren, regelmäßig treffen, fasten, beichten. Weil das kommt sowieso, wenn man richtig liebt. Das macht man automatisch. Aber die Liebe muss eben erst da sein. Wir alle wissen, dass es eine schier unendliche Form gibt von Ausdrücken, wie man Liebe untereinander ausdrücken kann. Und dass das auch sehr stark davon abhängig ist, wie wir aufgewachsen sind. Wenn ich hier rumfrage, was verstehst du unter Liebe, dann werden wir wahrscheinlich bei 10 Leuten 12 verschiedene Meinungen haben, weil wir alle unterschiedliche Sachen mit Liebe verbinden. Für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass wir uns untereinander lieben, dass wir ein Vorbild sein können. Nur dann können auch schmerzhafte Ereignisse in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft hinwegkommen. Dass wir einander lernen zu verzeihen. Denn wir haben gehört, die Liebe trägt das Böse nicht nach. Und wir wissen alle, dass wir, obwohl wir Christen sind, auch Sündiger sind. Und wir machen Fehler. Und wir verletzen uns gegenseitig. Und manchmal können wir das sogar ziemlich gut. Und manchmal merken wir es noch nicht mal. Aber wenn wir lieben, müssen wir uns eben immer daran messen lassen, dass die Liebe das Böse nicht nachträgt, dass wir lernen zu verzeihen. Und damit müssen wir mit uns erstmal anfangen. Steffi und ich haben, bevor wir nach Hamburg gekommen sind, letztes Jahr noch einen sogenannten Marriage-Kurs, Ehekurs, muss man das wohl übersetzen, gemacht. Und zwar war das von dem Alpha International, also die Gruppe, die auch diesen Alpha-Kurs in England anbietet, gemacht, war offen für Nichtchristen und Christen und war eigentlich dafür gedacht, dass man seine Ehe festigen kann, dass man so ein bisschen Handwerkzeug dann mitbekommt. Sollte so ab ein Jahr sein für Leute, die ab ein Jahr verheiratet sind. Und da waren Leute von einem Jahr bis 30, 40 Jahre Ehe. Und es gab dann halt so ein Manual hier, Marriage Course, und dazu gab es dann eben so eine CD. Und da waren dann so Aufgaben, ist fast wie so ein, ja, wie so ein Schulbuch, wo man dann so kleine Sachen einfüllen muss. Und es lief dann so ab, dass man in einer entspannten Atmosphäre da saß und es wurde dann wie hier so kleine Videoabschnitte gezeigt und zwischendurch konnte man dann eben anhand dieses Buches kleine Aufgaben miteinander durchführen, über die man auch intim sprechen konnte. Und es gab also Sachen, die besprochen wurde, ging dann also von, das habe ich da hier irgendwo aufgeschrieben, also von Sachen wie Liebe in Aktion, Love in Action hieß es dann, über die Kunst des Kommunizierens oder wie gehe ich mit Auseinandersetzungen um, wie gehe ich mit meinen Schwiegereltern um. Das waren also alles irgendwie schon nicht ganz uninteressante Sachen, die wir alle, selbst wenn man nicht verheiratet ist, irgendwie schon wissen, dass das Konfliktpunkte sind. Die wurden dann also in unterschiedlichen Sitzungen sozusagen bearbeitet. Und eine Sache, die wir da von mitgenommen haben, die wirklich gut ist, wenn Steffi das hören könnte, würde sie jetzt wahrscheinlich schmunzeln, ist die sogenannte 10-Uhr-Regel, 10-O'Clock-Rule. Das besagt, dass wenn es später als 10 Uhr ist, dass man aufhört, miteinander über irgendwelche grundlegenden Sachen zu diskutieren. Und wer verheiratet ist, wird jetzt genau wissen, was ich meine, weil das ist meistens die Zeit, wenn man wirklich platt, alle müde ist und dann kommt auf einmal irgendeiner und sagt, also warum hast du denn das jetzt wieder gemacht oder wieso sollen wir denn morgen dahin fahren? Und dann geht diese Grundsatzdiskussion los. Und nicht nur, dass man morgens um 6 aufstehen muss und dass vielleicht der Kleine das Kind gerade schreit oder was auch immer, sondern ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach nicht die richtige Zeit, auch wenn es besprochen werden muss. Man muss dann eben sagen, 10 Uhr und dann ist sozusagen die weiße Fahne von beiden. Okay, ist wichtig, aber wir besprechen das nicht jetzt, wir besprechen es morgen. Und so gab es so einige Sachen, die unheimlich, unheimlich wichtig waren. Aber die wichtigste Sache, und die möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen, war eben die Session, die Lektion oder das Seminar über Liebe in Aktion, Love in Action. Und da haben sie aus einem Buch von Gary Chapman zitiert, The Five Languages of Love, die fünf Sprachen der Liebe. Ja gut, ihr kennt es wahrscheinlich besser als ich. Und da wollte ich einfach noch mal ein paar Sachen zu sagen, weil ich denke, das ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, wie unterschiedlich wir Liebe empfinden, weil durch diese Missverständnisse können eben ganz viel Zwiespalt und Verletzung auftreten. Und er teilt das also ein praktisch in fünf fundamentale Sachen. Und zwar kann man Liebe ausdrücken entweder in Worte, in aufmerksame Geschenke, in Berührung, sich Zeit füreinander nehmen und eben durch Taten. Und ich sage jetzt, werde einfach für jede dieser fünf Sachen nochmal kurz eine Bibelstelle zitieren und dann aus unserer Ehe etwas berichten. Worte. In Sprüche Salomo 16,24 steht geschrieben, freundliche Worte sind wie Wabenhonig. Süß für den Gaumen, heilsam für den Leib. Können wir alle irgendwie, glaube ich, verstehen und wissen, dass es so stimmt. Worte haben aber das Potenzial oder nicht nur das Potenzial, dass sie sehr aufbauend sein können, sondern sie können eben auch genau das Gegenteil bewirken. Wir können mit einem Wort, mit einer Hand jemanden aufbauen und mit der anderen fast im gleichen Atemzug jemand gleich wieder auf den Boden legen. Sie können sie also ermutigen, sie können nett sein. Und für viele von uns ist das Bedürfnis, ermutigt zu werden, wie eine Oase in der Wüste. Viele von uns verstehen unter Liebe in erster Linie, dass sie einfach die Liebe sozusagen verbal auch hören. Steffi und ich sind da etwas unterschiedlich, wie in eigentlich fast allen Bereichen. Dahingehend, dass wir sicherlich auch durch unser Abbringen ein unterschiedliches Verhältnis zu Worten haben. Und dass für mich, glaube ich, zum Beispiel, ich eher jemand bin, der durch Worte und wahrscheinlich auch Berührung eher das Gefühl hat, er wird wirklich geliebt. Für Steffi ist es etwas anders. Für Steffi ist es mehr Taten. Ich kann dir tausendmal sagen, wie sehr ich sie liebe und ich kann vom Prinzip auch mal Geschenke mitbringen. Wenn ich aber den Abwasch nie mache und den Müll nie rausbringe und alles vergesse, was ich versprochen habe, dann kann ich zwar sagen, aber ich sage dir doch durch Worte, dass ich dich liebe. Sie wird sich nicht geliebt fühlen, weil für sie Liebe eigentlich primär erstmal etwas anderes heißt. Das heißt nicht, dass einer von uns Recht oder Unrecht hat. Das heißt nur, dass wir eine unterschiedliche Sprache der Liebe sprechen. Und das ist gut. Man muss es aber nur wissen. Und so ist es eben auch in unserer Familie. Als Christen. Wir haben unterschiedliche Sprachen, wenn es um die Liebe geht. was wir als Liebe verstehen. Aufmerksame Geschenken, der Klassiker, Blumen mitbringen für Frauen. Oft genanntes Klischee. Ich glaube, da ist wirklich was dran. Viele Frauen finden es schön, Männer weniger, aber es gibt sicherlich auch, ich habe auch nichts dagegen, wenn man mir mal Blumen mitbringt, finden es schön, wenn man einfach Blumen mal mitgebracht bekommt. Im Johannes 6,11 vergibt Jesus auch Geschenke, und zwar bei der Fütterung der Raubtiere, bei der Speisung der 5000. Das wird leider aufgezeichnet, das müssen wir rausschneiden. Da steht geschrieben in Vers 11, da nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten und dem Essen übrig waren. Jesus hat auch ausgeteilt. Er hat Geschenke verteilt, so wie Ulrike das heute machte. Wer braucht einen Videorekorder? Das ist toll, das ist wichtig. Das muss sein, und einige Leute sehen dadurch die Liebe sozusagen praktiziert. Geschenke sind sichtbare Symbole der Liebe. Und ich denke, das ist eine Form der Liebe, die am einfachsten zu lernen ist. Weil man kann sich ja aufschreiben, ich muss einfach mal meiner Frau Blumen mitbringen. Und das funktioniert in der Regel auch, wenn man es nicht vergisst. Berührung. Lukas 5, 12 bis 13, die Heilung des Aussätzigen. Als Jesus in einer der Städte kam, kam ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Sobald er Jesus sah, warf er sich vor ihm zu Boden und bat ihn, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Da streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz. Er berührte Menschen auch, er hatte keine Berührungsängste. Wir kennen die Geschichte mit der unreinen Frau, ganz klassisch. Keiner wollte sie anfassen. Und ich denke, Berührung ist wahrscheinlich eines der potentesten Sachen, wie man Liebe empfinden kann. Ganz besonders merken wir das, wenn wir traurig sind. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres, als wenn man traurig ist, mal einfach einen in den Arm nimmt. Anstatt, dass man versucht, mit 1000 Worten etwas zu beschreiben. Einfach mal ruhig sein und jemand einfach nur in den Arm nehmen. Sehr, sehr wichtig. Sich Zeit füreinander nehmen. Vierte Punkt. Markus 6, 30 bis 31. Die Apostel versammelten sich bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht euch ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Das ist für mich eines der größten Probleme mit der Kirche, potenziell, ist, dass wir so beschäftigt sind, dass wir einfach keine Zeit füreinander haben. Dass wir so viel machen müssen, so viel Last uns selber auflegen, die Gott von uns gar nicht will, aber wir haben das Gefühl, wir müssen es machen, dass man von einem Meeting zum anderen hin hechelt, und am Ende der Woche, am Sonntag, so müde ist, dass man denkt, jetzt brauche ich erstmal eine Woche Urlaub. Und dann geht es aber zur Arbeit. Und so geht es weiter und die Spirale dreht sich hoch. Ja, wir müssen uns so ein bisschen manchmal, glaube ich, an die Grenze bringen. Aber wir müssen eben auch uns die Zeit nehmen, miteinander Spaß zu haben. Die Zeit nehmen, sich zurückzuziehen, wie Jesus das ja auch häufig alleine gemacht hat. Zum Beten, zum Meditieren, zum ins Kino gehen, zum was auch immer das ist. Ganz besonders, wenn man verheiratet ist, ist es wichtig, dass man irgendwann sagt, ich habe euch alle lieb, aber jetzt brauche ich Zeit mit meiner Frau oder mit meiner Freundin oder mit meinem Kind oder was auch immer. Wir brauchen diese Zeit. Und einige fühlen sich nicht geliebt, wenn man ständig keine Zeit für sie hat. Und dann kann man sich geliebt fühlen durch Taten. In Johannes 13, 5, der Abschied Jesus von seinen Jüngern, steht, dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Ich denke, das ist für mich die ultimative Tat aus Jesus Sicht. Er sprach nicht nur vom Dienen, sondern er hat selber das vorgelebt. Er hat es mit Taten sozusagen auch untermauert. Ich denke, wir können oder sollten nicht immer nur das Gleiche machen. Sozusagen, ich bringe jeden Sonntag einen Kuchen mit zur Kirche. Ist auch eine tolle Tat und ist super. Aber da muss man vielleicht auch immer wieder neu sich versuchen zu was einfallen zu lassen. Wie kann ich durch Taten die Liebe an meine Geschwister, an meine Frau, an meinen Vater, an meine Mutter, an wen auch immer, ausdrücken? Und Taten sind nun mal wichtig. Und da kann ich euch aus meiner Ehe erzählen, das ist extrem wichtig. Und mir war gar nicht bewusst, wie wichtig, weil für mich ist es gar nicht so wichtig, wenn ich den Müll mal vergesse, ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe ja das und das gemacht. Aber ja, man kommt in Schwierigkeiten, wenn man halt immer nur redet und es passiert einfach nichts. Daher ist es also wichtig, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass, wie gesagt, wir alle Liebe unterschiedlich verstehen und unterschiedlich leben. Als harmonisch funktionierende Familie Gottes, denke ich, ist es aber schon unsere Aufgabe, dass wir daran arbeiten, zumindest uns untereinander besser zu verstehen und auch lieben zu können und zu wissen, wie kann ich denn den anderen sozusagen, was kann ich dem anderen tun, damit er sich geliebt fühlt. Dadurch werden Missverständnisse aus dem Weg geräumt und Verletzungen jeglicher Art können heilen. Und daher möchte ich eigentlich auch ausschließen mit dem, was Ralf Mühe uns gefragt hat indirekt. Was können wir der Stadt denn bieten? Ich denke, wir können der Stadt Hamburg und allen Menschen bieten, nicht nur wir, sondern alle Christen, dass wir einfach lieben, dass wir ohne Bedingungen lieben. Egal, ob es ein Muslim, ein Jude, ein Atheist oder wer auch immer hier zur Türe reinkommt und sich unseren Gottesdienst anhört oder Menschen, die wir auf der Straße treffen. Wir sollten nicht erstmal gucken, was denkt er, was macht er, was redet er, wie sieht er aus, welche Farbe hat er, sondern wir sollten jeden so lieben, wie er ist und nicht erwarten, dass sich Menschen erst ändern und dann sind wir auch bereit zu lieben. Bestes Beispiel, wie gesagt, in der Ehe. Ich denke, man kann lange miteinander zusammen sein, man kann viel miteinander reden, aber irgendwann kommt der Punkt, glaube ich, wo man feststellt, man ist eben nicht ein Fleisch und ein Blut, sondern es sind immer noch zwei unterschiedliche Individuen, die in der Ehe zusammenleben. Und wenn man sich das Ziel setzt, dass man sich am Ende völlig gleich macht, dann hat man ein Problem, weil man irgendwann schon akzeptieren muss, dass der andere so ist, wie er ist. Und dass man ihn auch so lieben muss, wie er ist. Das heißt nicht, dass man damit versucht, sich sozusagen ein wenig zueinander zu bewegen, aber man muss die Schwächen des anderen auch akzeptieren. Man kann nicht sagen, ich liebe dich nur, wenn du dich änderst, sondern ich liebe dich so, wie du bist, und wenn du dich änderst, wäre es noch toller. Und ich denke, das wäre meine Freude, dass wir als Gemeinde die Liebe Gottes für uns selber jeden Tag neu erleben und auch neu entdecken, dass wir vielleicht heute weggehen und überlegen, ja, wie ist denn meine Love Language? Was ist denn für mich das Wichtigste? Und besprecht es miteinander, besprecht es mit eurem Partner, mit eurem wem auch immer. Und dass wir das der Welt umsonst geben können. Vielen Dank. Amen. Amen.